Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, und auch heute meldet sich der Büchermarkt wieder live von der Frankfurter Buchmesse mit einem weit ausgreifenden Thema. Um Literatur und politisches Engagement soll es in den nächsten 20 Minuten gehen. Wir blicken einerseits zurück in die bewegten 60er bis 80er Jahre der Bundesrepublik, schauen aber andererseits auch auf das heutige gesellschaftspolitische Selbstverständnis von Autoren. Die Vorlage dafür liefern uns der 100. Geburtstag Heinrich Bölls im Dezember und die beachtliche Anzahl von Büchern, die bereits im Vorfeld dieses Jubiläums erschienen sind, einschließlich der Kriegstagebücher Heinrich Bölls. Das war schon ein großes Ereignis und ist auch im Grunde genommen auch so wahrgenommen worden. Einer der Autoren mit einer neuen Publikation zu Böll ist der Literatur- und Medienwissenschaftler Ralf Schnell, Mitherausgeber der Kölner 27-bändigen Böll-Ausgabe. Heinrich Böll und die Deutschen, so heißt sein bei Kiepenheuer und Witsch erschienenes Buch. Und Ralf Schnell ist hier in der Runde. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Zeitgleich sind aber auch thematisch ganz ähnliche Bücher zu Günter Grass erschienen, unter anderem von Klaus Wettig, ehemaliger SPD-Europapolitiker und heute als Autor und Kulturmanager tätig. Sein Buch trägt den Titel »Ich wohne nicht in stehenden Gewässern, der politische Günter Grass«, und es wird in Kürze bei Steidl erscheinen. Ich begrüße auch Sie.
Dankeschön.
Die Philosophin, Journalistin und Buchautorin Hilal Seskin hat viel diskutierte Bücher zur Tierethik geschrieben, aber auch zum Islam, und ist auch Romanautorin. Ihr neues Buch heißt »Nichtstun ist keine Lösung. Politische Verantwortung in Zeiten des Umbruchs«, erschienen bei Dumont. Willkommen, Hilal Seskin.
Danke.
Schriftsteller erlangten von den 50er Jahren an eine wichtige Rolle in der politischen Öffentlichkeit als geistige Opposition und moralisch-politische Instanz, wobei sie zu Beginn der 60er Jahre auch an der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit einen wichtigen Anteil hatten. Ralf Schnell, Zeitgenossenschaft war besonders für Heinrich Böll, und das ist ja jetzt einer der Autoren, über den wir jetzt sprechen, neben Günter Grass und dann noch die jüngere Generation, die wir heute einflechten. Zeitgenossenschaft war besonders für Heinrich Böll eine zentrale Kategorie. Was war bei Böll darunter eigentlich zu verstehen?
Ja, Böll hat einmal ganz wörtlich gesagt, Sie zitieren das zu Recht, ich lebe in dieser Zeit und schreibe für meine Zeit und für meine Zeitgenossen. Und damit wollte er sagen, ich bin ein Autor, der sich literarisch, essayistisch, auch polemisch mit den Entwicklungen der Zeit auseinandersetzt, in der er lebte und wirken wollte. Und das hat im Fall Böll zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, dass er aufgrund dieser Zeitgenossenschaft heute ein wenig entrückt erscheint. 32 Jahre nach seinem Tod war bis vor kurzem, bis zu diesem absehbaren 100. Geburtstag von Heinrich Böll wenig die Rede. Das ist ein Tribut an die Zeitgenossenschaft, das muss man so sehen. Andererseits aber liegt mit seinem Werk, das wir in 27 Bänden aufgelegt haben, herausgebracht haben, liegt ein literarisches Dokument und auch ein historisches Dokument der Bundesrepublik Deutschland vor, wie es kein anderes gibt. Das heißt, wenn man Heinrich Böll historisiert, dann kann man sein gesamtes Werk. Und in dieser Ausgabe haben wir natürlich auch all die Hintergründe und die Entstehungsgeschichten mitgeschildert. Dann kann man sein gesamtes Werk verstehen als ein literarisches Zeugnis der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Entwicklungen und ihrer Kontroversen.
Sie zeigen ja in Ihrem Buch, wie Böll Zeitgenossenschaft aktiv lebte und sie ästhetisch auch dann in seinem Werk umsetzte. Also gerade dieses Ineinandergreifen ist ja wohl wichtig. Vielleicht klären wir noch mal jetzt am Anfang, auf welchen Erfahrungen denn dieses Engagement eigentlich beruhte. Denn Böll ist nicht Grass und auch nicht Enzensberger und auch nicht Walser, sondern das hat einen bestimmten Hintergrund bei ihm. Und ich habe ja nicht umsonst vielleicht eben auch erwähnt, diese Kriegstagebücher, die jetzt rausgekommen sind und die ja auch erschütternd sind durchaus, wenn man es zu lesen versteht.
Böll ist als Autor und als Intellektor im Krieg und durch den Krieg geprägt worden. Das kann man ganz sicher so sagen. Er hat im Krieg abgeworfen das, was man eine Autoritätsgläubigkeit, eine Gläubigkeit an Institutionen und Vorgesetzte und Mächtige nennen könnte. Er hat all dieses durchschaut in seiner ja, in seiner mangelnden Substanz. Er hat die Personen, die da befehligten im Kriege, er hat sie am Ende alle gehasst, weil er sie durchschaut hatte. Und er hat natürlich diese Leiterfahrung vor allem während des Krieges auch aufgenommen und hat in seinen Kriegsbriefen wie auch in diesen Kriegstagebüchern sich bereits als Autor entworfen. Man kann sagen, der Krieg hat Heinrich Böll geprägt. Er hat ihn geprägt in dem, was seine Empathie ausmacht, das Mitleiden können, und in dem, was, sagen wir ruhig, das Anti-Autoritäre oder sogar, so hat er es selber gesagt, das Anarchische in ihm ausmacht.
Ich denke mir, es ging ihm um Geschichtsvergessenheit, und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Er wollte den Deutschen klar machen, was passiert ist in der Nazizeit, worauf sich sein Engagement gründet. Diese Geschichtsvergessenheit, denke ich mir, trifft eigentlich auf, also dieses Geschichtsvergessenheit klar zu machen den Deutschen und zu sehen, wie auf den Trümmern der Nazizeit jetzt sozusagen eine Demokratie aufgebaut wird. Das ist eigentlich ein Moment, Klaus Wettig, der bei Böll wie bei Grass, bei beiden im Grunde genommen eine große Rolle spielt. Also diese demokratische Erneuerung, diese Nazizeit so im Hintergrund, darauf etwas Neues aufzubauen. Zwischen den beiden gab es ja, muss man sagen, eine ganze Menge Ähnlichkeiten. Sie waren aber auch grundverschieden, was ihr Verständnis von Engagement anging. Sie werden ja immer so in einem Atemzug genannt, Böll und Grass. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht und sollte man auch nicht tun.
Zumindest haben sie sehr eng miteinander in den ersten Jahren zusammengearbeitet, bestimmte Dinge auch gemeinsam betrieben. Den Anstoß bei Grass finden wir genauso wie bei Böll. Das ist eben das Erleben des Nationalsozialismus. Und da gibt es besondere Akzente, die bei Grass eine große Rolle gespielt haben. Eben der Verlust der Heimat, die Auseinandersetzung mit dem deutsch-polnischen Verhältnis. Das beträgt ja schon die Blechtrommel. Und Grass ist dann deutlicher als Böll angetrieben, sich mit den aktuellen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland auseinanderzusetzen. Das macht er nicht nur in seinen Romanen und Erzählungen, sondern eben dann nach dem fulminanten Auftritt der Blechtrommel im Bundestagswahlkampf 1961. Da trägt er noch schlicht zu einem Sammelband bei, wie hoch die Bereitschaft von Schriftstellern war, so etwas zu tun. Sieht man an dem Band, der 1961 erscheint. Es sind nur 19 Autoren, keine einzige Frau im Übrigen, die also diesen Band unter der Herausgeberschaft von Martin Walser veröffentlichen. 65 sieht das dann anders aus, und da entschließt sich Grass eben nicht nur einen Text zu schreiben, sondern richtig als Wahlkämpfer in den Wahlkampf einzugreifen. Ganz ungewöhnlich, er geht dorthin, wo man normalerweise, wenn man da aus der Politik kommt, nicht hingeht, wo die Gegnerschaft besonders groß ist und wo ja auch die Gegenreaktionen besonders schmerzhaft sein können. Inzwischen gibt es ein Dokument, damals hat jemand einen Mitschnitt gemacht, und da kann man erleben, wie turbulent es in Kloppenburg zuging. Das war damals ein Bundestagswahlkreis der CDU, wo sie 75% erhielt. Davon können die heute auch in Kloppenburg nur noch träumen. Jetzt sind es aber immer noch etwas über 50%. Und von da aus entwickelt sich sein weiteres Engagement, auch nach der anfänglichen Skepsis der SPD, dann doch freundlich von der SPD begleitet. Und dann werden es richtig große Wahlkampfreisen, in sehr viele Wahlkämpfe greift er ein. Aber daneben setzt er dann diesen Akzent mit außerordentlich zahlreichen Essays, und die deutschen Medien, mindestens die Liberalen, nehmen auch gern die Stellungnahmen von Günter Grass.
Also Böll wie Grass waren ja als Wahlkämpfer für die SPD tätig, aber keiner hatte sich jemals einer Partei so angedient wie Günter Grass. In Ihrem Buch sind ja Manifeste, Briefe, Reden und so weiter nachzulesen, auch an Willy Brandt und so weiter, dem er immer versucht hat, zuzuarbeiten. Man kann ja sagen, dass Günter Grass in der Hinsicht wirklich ein Solitär war in der Bundesrepublik und vielleicht auch, das wäre jetzt vielleicht auch eine Frage an alle drei, aber vielleicht auch ein abschreckendes Beispiel. Ich meine, er hat sich ja derartig engagiert da und ist rumgetingelt und hat sich wirklich an Brandt auch festgehalten und hat vielleicht auch für sein Werk da eine ganze Menge rausgeholt oder profitiert. Wie sieht's aus? Was meinen Sie dazu?
Ja, in einem Punkt würde ich gerne differenzieren. Heinrich Böll hat keinen Wahlkampf für die SPD gemacht, sondern er hat einmal vor der SPD-Fraktion gesprochen. Seine Verbindung zur SPD war eine einzige Figur, und das war Willy Brandt. Willy Brandts Charisma hat ihn angesprochen, eine ehrliche für Heinrich Böll, eine ehrliche, eine offene Figur, die mit ihrem Leben und ihrem Leiden auch im Exil eingestanden hat für eine bestimmte soziale Komponente der Politik. Die Gegenfigur für Heinrich Böll war Konrad Adenauer, den er für einen Manager und Matador in der Macht hielt, den er nicht akzeptieren konnte. Und das betone ich deswegen so deutlich, weil Heinrich Böll eben keiner Partei sich angeschlossen hat, sondern sich selbst verstanden hat, so hat er es auch genannt, als Einzelkämpfer. Am Ende saß er zwischen allen Stühlen und am Ende fühlte er sich dann auch verloren und glaubte nicht mehr an das, was man Aufklärung nennen könnte.
Ja, vielleicht hat er sich auch zum Teil zu sehr in bestimmten Themen verrannt oder wie man immer sagen will, wenn es um die Rote Armee-Fraktion ging, wo er sehr viel Schelte gekriegt hat. Also da war schon sehr schwierig, sich noch abzugrenzen.
An dem Punkt unterscheiden sich Grass und Böll ja deutlich. Also das, was ich in dem Band einbringen konnte, an sehr wenigen Texten, ist ja von einer eindeutigen Ablehnung der Roten Armee-Fraktion und des gesamten Umfeldes der Roten Armee-Fraktion.
Das gilt auch für Heinrich Böll.
Da war mit Günter Grass überhaupt nicht zu reden.
Ja. Selskin, ist Günter Grass von seinem Engagement aus Ihrer heutigen Sicht ein abschreckendes Beispiel mit seinen Wahlkämpfen? Ich meine, wir haben das ja vielleicht gar nicht mehr alles so ganz in Erinnerung, aber er ist in der Hinsicht wirklich eine Einzelfigur.
Also ich muss ehrlich sagen, dass mir das auch gar nicht so präsent war. Also die Unterschiede, die jetzt benannt wurden und so, für mich jetzt aus doch ein paar Jahrzehnten Abstand wirkt es eher wie eine Schriftstellerfigur, die insgesamt lange Zeit aus der Mode gekommen ist, nämlich überhaupt der des engagierten Schriftstellers. Natürlich gibt es viele Schriftsteller, die sich politisch äußern, die politische Kolumnen machen, thematisieren, aber in den letzten zwei Jahrzehnten war es doch oft auch so, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sich geäußert haben, dann gleich im Verdacht standen, schlechte Literatur zu produzieren. Also das fällt einem manchmal auf, wenn irgendwie Literatur aus anderen Ländern vorgestellt wird. Da ist es natürlich toll, wenn die Leute sich äußern. Aber hier in der Bundesrepublik war es scheinbar so, dass wir ja schon alles an Gerechtigkeit und Freiheit erobert hatten. Und ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, wo sich ein politischer Tenor fand im Werk, dann automatisch eben als schlechte Erzählerin eigentlich dastand. Das fällt mir als krassester Widerspruch eigentlich oder Unterschied auf.
Also bei meiner Beschäftigung mit dem Thema Grass zeigt sich ganz deutlich, dass die Kritiken immer davon geprägt sind in einem Teil der deutschen Medien, dass Günter Grass ihn doch zu politisch war oder in der damaligen Zeit zu politisch ist. Und das würdigt ihn ein bisschen als politischen, als Erzähler herab.
Es war nun auch eine besondere Zeit, eine besonders politisch bewegte Zeit. Hilal Seskin, gibt es für Sie so eine Brücke aus dieser Zeit in die heutige Zeit, was dieses Engagement angeht? Ich meine, das waren ja nicht nur jetzt diese Großschriftsteller gewesen, da sind ja noch viele andere gewesen, die sehr viel ideologiebetonter sozusagen auch an die Öffentlichkeit getreten sind und sich wirklich als engagierte Schriftsteller positioniert haben, als politisch Engagierte, die eingreifen in das gesellschaftliche Geschehen.
Also ich habe eher das Gefühl, dass es so Phasen sind und die ja noch teilweise wiederkommen, die vielleicht nicht direkt anknüpfen. Also wenn ich wirklich ganz ehrlich sein darf, meine Generation, ich bin 1970 geboren, wir haben in der Schule sehr viel engagierte Nachkriegsliteratur zu lesen bekommen und das haben wir mit durchaus gemischten Gefühlen getan. Also das schien sehr weit weg und schien sehr fern und die ganzen Situationen waren sehr fern. Also ich würde nicht sagen, dass es da ein eindeutiges Anknüpfen gibt. Das gibt man wiederentdecken. Oder es gibt es auch, dass Themen wieder auftauchen. Aber so das direkte Anknüpfen ist ein bisschen schwierig. Also Sie haben schon gesagt, dass der Tribut an die Zeitgenossenschaft, dass sie natürlich auch schnell veraltet. Und dann gab es eben so diese, sage ich mal, Kaltzeit, wo man am besten als Schriftsteller, zumindest in Deutschland war, wenn man sich ein bisschen fernab von den Debatten im Belletristischen bewegt hat, denke ich.
Schreib schnell.
Ich denke, man muss auch bedenken, dass ein ganz bestimmter Typus, nämlich der Typus des repräsentativen Intellektuellen, heute keine Zeit mehr hat. Enzensberger hat das mal sehr schön gesagt. Es geht eigentlich um eine Vergesellschaftung solcher Rollen, wie sie Böll wahrgenommen hat. Heute, fügt Enzensberger dann hinzu, haben wir, sagen wir mal, Amnesty International, wir haben Greenpeace oder inzwischen auch Attac. Und wir haben vor allem aber eine Medienwirklichkeit. Wir haben soziale Netze, in denen vieles von dem wahrgenommen wird, was früher die Intellektuellen wahrgenommen haben.
So, jetzt hatten wir ja eben die Bücher der beiden Herren hier vorgestellt. Jetzt müssen wir wenigstens in aller Kürze, sagen wir mal so. Aber Hillel Seskin, Sie müssen in Anbetracht der Zeit natürlich noch mit Ihrem Buch auch in den Vordergrund rücken. Ihr Buch trägt den Titel Politische Verantwortung in Zeiten des Umbruchs. Was ist mit Umbruch gemeint? Also ich meine, ich kann es mir denken, es gibt viele Umbrüche im Moment, aber was meinen Sie damit?
Naja, so Titel sind immer so Kompromisse zwischen dem, was eine Autorin denkt und was ein Verlag denkt, was das Publikum denkt und so weiter und so fort. Aber ich denke schon, dass viele Leute zurzeit das Gefühl haben, sehr viel ist durcheinander. Also Umbruch ist eigentlich ein nettes Wort für durcheinander. Also Trump und Brexit und AfD und es gibt sehr viel durcheinander. Es ist manchmal so entmutigend, dass man am liebsten sagen würde, ich will gar keine Nachricht mehr gucken, da muss man aber trotzdem weitermachen. Manches mit rechts und links ist durcheinander geraten. Die alte Verbündete sind keine mehr. Das ist so ein Umbruch. Also muss ich in vielerlei Weise positionieren und alle wissen wir gleichzeitig, ist, die Welt brennt sozusagen. Wir müssen es auch wirklich jetzt tun. Wir können jetzt nicht einfach 5 Jahre warten und dann mal gucken, wie es dann so aussieht. Dann ist es nämlich für viele schon zu spät.
Wir sind schon bald wieder, wir gehen bald wieder aufs Ende zu, aber trotzdem mache ich jetzt noch ein kleines Fässchen auf mit Ihrem Buch. Das Buch ist ein Plädoyer, ich spitze es jetzt mal zu, für das Gutmenschentum, für Gutes tun, zum Beispiel Flüchtlingen helfen oder sich gegen Tierverschmutzung zu engagieren. Man könnte das als Engagement aus der Sicht, wenn man zurückschaut auf die alte Bundesrepublik, als ein Engagement der kleinen Schritte bezeichnen. Haben sich Intellektuelle und Schriftsteller heute in ihre jeweiligen Nischen zurückgezogen oder gibt es auch noch was Verbindendes?
Also ich finde das keine kleinen Schritte, ehrlich gesagt. Das hat ja auch mit großer Politik zu tun, mit Demos, mit Protesten, mit was für eine Welt wir uns vorstellen wollen, was für eine Weltwirtschaft, wie ein gerechtes Verhältnis zwischen Norden und Süden, aber auch zwischen Menschen und Tieren aussehen soll. Das sind schon große Ideen. Es gibt dann immer kleine Schritte und auch größere, aber die passen da beide rein.
Ich meine es jetzt gar nicht abwertend, aber die ideologischen, sagen wir mal, Zeiten, wo viele Schriftsteller unter einem bestimmten Aspekt, unter einem bestimmten Gedanken zusammengestanden haben, was wollen wir für eine Bundesrepublik und was weiß ich. Das sieht ein bisschen so aus, als ob das vorbei ist und etwas doch segmentierter geworden ist.
Ja, aber das Engagement für Geflüchtete, denke ich, da hat sich in den letzten 2 Jahren sehr viel getan. Da sind viele Initiativen entstanden, sowohl praktische, also Nachbarschaften aufbauen, Freundschaften aufbauen, als auch sich die Geschichten anzuhören, die die Menschen zu erzählen haben, die kommen, die ja teilweise übrigens auch professionelle Journalisten und Schriftsteller waren. Also gerade das Geflüchteten-Thema, würde ich sagen, ist eher wieder ein verbindendes, wo ich auch, sagen wir mal, ein utopisches Potenzial sehe, wo viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gesagt haben, ja, wir schaffen das, wir können eine andere Gesellschaft praktizieren, uns vorstellen und wir arbeiten daran mit. Das ist eigentlich ein ganz großer Hoffnungsschimmer und das ist sehr verbindend.
Ja, welche würden Sie da jetzt mit einbeziehen, wo Sie sagen würden, das ist jetzt irgendwie eine gemeinsame...
Ich denke zum Beispiel an eine Initiative wie Wir machen das, die von Annika Reich mit und vielen anderen mit initiiert wurde oder sowas wie Weiterschreiben, wo ja auch insbesondere syrische Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch schreiben, also die zunehmend in das deutsche Kulturleben eingebunden werden. Weil es geht ja nicht nur darum, das war auch wichtig, dass man Bananen verteilt und Wasserflaschen, haben wir gemacht, ist auch ein gutes Gefühl und war auch wirklich wichtig. Aber jetzt geht es darum, sich wirklich anzuhören, was diese Menschen erlebt haben, was sie zu erzählen haben und mit ihnen zusammen an der nächsten nächsten friedlichen Zusammenleben zu arbeiten.
Ganz kurz noch, Ralf Schnell, kurz bitte.
Ich stimme Ihnen völlig zu, aber es sind eben Gruppen. Es sind soziale Netze, die sich da engagieren. Es sind nicht Einzelkämpfer vom Schlage, sagen wir es nochmal, Martin Walser, Enzensberger, Grass oder Heinrich Böll.
Aber das ist ja gut eigentlich, weil so große Einzelfiguren wollen wir ja auch gar nicht mehr unbedingt haben.
Ich finde auch, eigentlich meine ich, müssen wir nicht verzagen, wenn wir auf die heutige Schriftstellergeneration oder die Generation schauen. Ein gutes Beispiel ist der frisch gekürte Gewinner des Deutschen Buchpreises, Robert Menasse, mit seinem Europa-Roman Die Hauptstadt. Die große Alternative zwischen Kapitalismus und Sozialismus sei 1989 erst einmal zu Grabe getragen worden, sagte Menasse einmal. Aber die Aufgabe des Schriftstellers, mit Literatur den Gewohnheitsvorgang beiseite zu schieben und die Realitäten dahinter sichtbar zu machen, die sei geblieben. Ich bedanke mich bei Hillel Seskin, Ralf Schnell und Klaus Wettig für das Gespräch. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Das war's im Büchermarkt von der Frankfurter Buchmesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.